Aus Lukas 3 lese ich die Verse 1 bis 20. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Juda war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Herodes aber, der Landesfürst, der von Johannes zurechtgewiesen wurde, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all des Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass wir in deinem Wort von solchen Menschen lesen können, wie dem Geschehen um Johannes, den du zum Elias, zum Vorläufer deines Messias, deines Sohnes Jesus Christus gemacht hast. Sage du uns, was du uns durch ihn lehren willst, worin er uns Vorbild sein kann und soll. Öffne du uns dein Wort, lass es uns ins Herz fallen, dass es dort aufkeimt und Frucht wirkt. Danke, dass wir das von dir, deinem guten Geist, erbitten dürfen. Du willst reden, durch ihn hilfst du uns zu hören. Amen. Liebe Gäste, liebe Freunde, was gehört für dich zur Adventszeit? Welche Geschichten, welche biblischen Personen, was ist euch da wichtig? Engel. Die Engel gehören natürlich zur Adventszeit. Denken wir an den Engel Gabriel, der Maria sagt, dass sie ein Kind bekommen wird, obwohl sie mit ihrem Mann noch nicht geschlafen hatte. Was gehört noch zur Adventszeit für euch? Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer, alt geworden, sie haben mit keinem Kind mehr gerechnet. Auch da ein Wunder Gottes. Welche Geschichte oder welche Personen gehören noch für euch zur Adventszeit? Die Eltern Jesu, ja. Maria wurde nicht verstoßen, sondern Josef hat sie. Auch da wieder ein Engel, ein Nachtengel, ein Traum, den Josef dazu bewogen hat, sie nicht zu verstoßen, weil er wollte sie nicht steinigen lassen. Das wäre die eigentliche, nach dem Gesetz, richtige Konsequenz gewesen. Ist noch was? Schon die Propheten des Alten Testaments. Viele Hinweise, die auf den kommenden Messias vorausdeuten und die natürlich zur Adventszeit gehören, weil Christen in ihnen eben genau das entdeckt haben. Hinweise auf ihren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Heute bekommen es mit einer uns sicher bekannten, aber für die Advents- und Weihnachtszeit doch irgendwie auch fremden Person zu tun. So empfinde ich es zumindest. Eine Person, die schon damals den Menschen fremd war, zugleich aber auch geheimnisvoll interessant, weil sie eben so anders war. Es war und bleibt geheimnisvoll, anziehend, befremdliches an dieser Person. Schon sein Aussehen war ja eigentümlich. Er fiel auf. Er war nicht nach der Mode gekleidet. Er war auch nicht ordentlich frisiert, mit zerzaustem Bart. Er fällt auf, erweckt das Interesse und ist doch zugleich irgendwie auch furchteinflößend, weil er eben so fremd, so anders ist. Ja, dieser Mann und seine Predigt passt nicht gut in unsere Vorweihnachtsstimmung, in unsere Sehnsucht nach Besinnlichkeit, nach Frieden und Harmonie. Er passt nicht auf unsere Weihnachtsmärkte mit den schön geschmückten und mit tausend Lichtern beleuchteten Weihnachtsbäumen, mit den Düften nach Glühwein und gebrannten Mandeln und fränkischen Würsten, mit den fröhlichen Menschen an den Glühweinständen. Er passt auch nicht so gut in unsere Gottesdienste, in denen wir heiter, besinnlich uns auf Weihnachten vorfreuen und in der ganzen Hektik dieser Zeit zur Ruhe kommen wollen. Allein schon die Art, wie er die Menschen anredete. Was wäre, wenn ich euch so anredete? Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezicht! Wer will sich schon von einem Prediger so beschimpfen lassen? Als ich meinen Dienst begann, wurden Pfarrerinnen und Pfarrer in Predigthilfen gewarnt, in den Christvespern diejenigen abzukanzeln, die nur einmal im Jahr eben zur Christvesper in den Gottesdienst kommen. Allzu oft scheint das damals geschehen zu sein, dass ihnen in den Predigten am Heiligabend vermittelt wurde, das ganze Jahr bist du nicht zu sehen und dann nimmst du an diesem Abend anderen den Platz weg. Schäm dich. Hätte dich das motiviert, nun öfter zum Gottesdienst zu gehen? Mich nicht. Doch genau in diesem Stil redet Johannes seine Gemeinde an. Und die Menschen kommen. Die kommen in Scharen trotzdem. Oder gerade deshalb? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Publikumsbeschimpfung dazu führt, dass das Publikum wiederkommt und anderen begeistert davon berichtet und sie mitnehmen will und die Veranstaltung weiter empfiehlt. Was die Menschen anzog, was sie zu ihnen hinzog, das war wohl eher, dass er so echt war, so ehrlich. Wie er redete, hart, schonungslos, eher abstoßend als einladend, das passte einfach zu ihm. Er lebte, was er predigte. Und das passte in die Zeit. Die Menschen sehnten sich nach klaren Worten und nach Wahrheit. Und damit kommen wir dem Geheimnis seiner Anziehungskraft ganz nahe. Er zog die Menschen an, weil er sie zugleich befremdete, weil er ebenso ganz anders war. Er weckte das Interesse, weil er beängstigend wirkte. Die Menschen spürten, dass dieser Mann nicht aus eigenem Antrieb redet. Sie haben es ihm abgespürt, dass er nicht seine Meinung weitergab. Er machte nicht seinem Ärger über die Leute Luft. Er schimpfte nicht, weil sie seinen Maßstäben nicht genügten. Sie spürten, Gott hat ihn beauftragt. Er spricht in Gottes Namen. So wie es die alttestamentlichen Propheten getan hatten, die ja auch manchmal abstoßend auf die Menschen gewirkt hatten. Sie spürten ihm, Johannes, ab, dass er Gott begegnet ist und dass er aus dieser Begegnung heraus so ist, wie er ist und so redet, wie er redete. Darin war er echt und wahrhaftig. Er gab weiter, was Gott ihm gesagt, aufs Herz gelegt hatte und wonach er schon zu leben begonnen hatte. Ja, sogar auf die Gefahr hin, dass ihn das Leben kostet, so wie es ja dann auch geschehen ist. Johannes rief zur Umkehr, zur Buße. Bußprediger hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie wurden und sie werden mehr oder weniger gern gehört, meistens eher weniger. Aber Johannes ist mehr als einfach nur ein Bußprediger. Er berührte den wohl wundesten Punkt der Menschen. Er packte sie da, wo auch heute noch Menschen am empfindlichsten sind. Er stellte ihre Identität in Frage. Und das hieß für die Israeliten, er stellte ihre Erwählung in Frage. Er ist ein Fremdkörper in ihrer ach so sicher geglaubten Seligkeit. So ist er auch für uns heute ein Fremdkörper in unserem ach so sicher geglaubten Heil. Er unterbricht uns in unserer Festvorbereitung, in unseren Träumen von einem friedvollen und besinnlichen und fröhlichen Weihnachtsfest im Kreise unserer Lieben. Er stellt unsere Frömmigkeit in Frage. Was bist du so selbstgefällig und sicher, dass Gott gefällt, wie du lebst? Er reißt uns die fromme Maske vom Gesicht. Er durchschaut unsere Fassaden, hinter denen doch allzu oft nur das blanke Elend wohnt. Mancher hat heute mehr im Schaufenster als tatsächlich im Laden, gerade eben auch in unseren Tagen. Gerne sagen wir das ja im Blick auf die sogenannten Kirchenchristen, eben die, die nur einmal im Jahr in die Kirche gehen. Die Taufe allein macht's ja nicht. Der Glaube ist entscheidend. So sagen wir Baptisten das gerne. Und ich ja auch. Es ist ja auch nicht falsch. Der Hinweis der Zuhörer des Johannes, dass sie doch zum erwählten Volk Gottes gehören, der war aber auch nicht falsch. Und doch, Gott kann sich seine Kinder aus Steinen erwecken. Auch unser Glaube ist zu wenig, wenn er sich darin erschöpft, Christus für Gottes Sohn zu halten, sich selbst als gläubigen Menschen zu bezeichnen und mehr oder weniger häufig in den Gottesdienst zu gehen. Dieser Glaube ist dann nicht viel anders als die Taufe, ein Werk, das ich vorweise. Wenn ein Mensch von ganzem Herzen Buße tut, seine falsche Herzenshaltung erkennt, wenn ein Mensch begreift, dass er Gott nötig hat, dass Gott allein ihn retten kann, wenn ein Mensch erfährt, dass Gott ihm vergibt, einen Neuanfang ermöglicht, wenn das ein Mensch erfährt, dann ändert das sein ganzes Leben. Dann ändert ein solcher Mensch sein Leben. Dann bringt diese Buße Früchte. Sie zeitigt Folgen. Dieser Mensch kann in vielem nicht mehr so leben wie vorher. Und genau zu dieser Buße fordert Johannes uns heute heraus. In aller Festvorfreude, in unserer schönsten Vorweihnachtsstimmung hinein fordert er uns auf, unser Leben noch einmal mehr schonungslos und ehrlich anzusehen. Was ist von unserem Glauben, von dem wir als Baptisten ganz recht viel und vollmundig reden, in unserem Alltag, im Zusammenleben mit anderen Menschen zu sehen und zu hören? Bringen wir Frucht? Trägt unser Glaube Früchte in dem, wie wir in den ganz alltäglichen Begegnungen mit anderen Menschen umgehen? Lukas erzählt drei Beispiele dazu, die Johannes damals aufgegriffen hat. Schlicht, sehr einfach. Eigentlich nichts Besonderes, nichts Neues, was Johannes da sagt. Das steht alles schon in der Tora, in den 5 Büchern Mose. Das erscheint auf den ersten Blick den Menschen damals als selbstverständlich. Uns vermutlich auch. Aber mit diesen einfachen Dingen fängt es an, dass unser Glaube sich auswirkt. Schauen wir uns das doch noch kurz an. Das erste: teilt. Gebt ab, wenn ihr von etwas viel habt. Hand aufs Herz, was müssten wir alles abgeben, wenn das der Maßstab ist, wovon wir viel haben? Von 2 Hemden 1 abgeben, das ist eine wirkliche Herausforderung. Von 2 Schnitten Brot 1 abgeben, ja, da knurrt einem schon beim dran denken der Magen. Viele von uns, wir alle, leben doch in einem im früheren Jahrhunderten für die breite Bevölkerung so nie gekannten Überfluss. Auf wessen Kosten eigentlich? Wir sammeln für Brot für die Welt, um den Hunger zu lindern. Aber sind wir bereit, dauerhaft unseren Überfluss beschneiden zu lassen und dafür den Kaffeebauern, Kakaobauern, Weberinnen und so weiter und so weiter gerechte Preise zu zahlen? Waren mit dem Fair Trade Siegel oder Siegeln, es gibt mehrere davon, also die darauf hinweisen, da ist etwas wirklich so hergestellt worden, angebaut worden, produziert worden, weiterverkauft worden, verschifft worden, was auch immer, dass es gerechte Preise gibt für die, die daran beteiligt waren. Der Bestandteil dieser Waren ist im gesamten Weltwirtschaftsaufkommen größer geworden, ja. Aber er ist nur ein kleiner Bruchteil, wirklich nur ein kleiner Bruchteil dieses Handels. Was richtig boomt, das ist, ihr Älteren kennt es vielleicht nicht mal, Temu oder Shein. Waren, die für wirklich einen Appel und Ei aus China hierher gekarrt werden. Und man fragt sie, wie geht das? Dass für solche Produkte wirklich so fast kein Geld zu zahlen ist. Es gibt Produzenten, die es produzieren, und man ahnt zumindest, die kriegen eigentlich nichts dafür. Im Verhältnis insgesamt nichts, damit wir es billig kriegen können. Wie sehr hängt eigentlich unser Herz an Geld und Gut? Teilt und gibt ab. Das heißt doch wohl auch, dass sich Christen nicht ums Erbe streiten dürfen. In meiner Laufbahn als Pastor habe ich das aber leider nicht nur einmal erlebt, wie gerade Christen aufeinander eingeschlagen haben, als ums Erbe ging. Also Johannes legt den Finger da, denke ich, durchaus auf einen sehr wunden Punkt. Wie gehen wir eigentlich um mit Geld und Gut? Wie stehen wir dazu? Welche Bedeutung hat es in unserem Leben? Das Zweite wird in zwei Varianten erzählt, sodass wir eben zu den drei Punkten kommen. Nutze deine Position, so könnte man es kurz zusammenfassen, nicht zum eigenen Vorteil aus. Hier wird der Blick vor allem auf den Beruf gelenkt. Wie verhältst du dich als Vorgesetzter? Natürlich bekommst du Druck von oben, gibst du ihn weiter, so als kleine Kompensation, dann hast du wenigstens etwas, woran du dich freuen kannst. Aber man kann das dann auch verallgemeinern. Wie gehst du um mit der Macht, die du hast? Zum Beispiel auch der gegenüber Kindern, Enkeln, deinem Partner gegenüber oder in der Gemeinde gegenüber Mitarbeitenden. Und nutzt du deine Überlegenheit, welcher Art sie auch immer sein mag, körperlich, intellektuell, um andere unter Druck zu setzen? Nutzt du deine überlegenen Fähigkeiten, um dir Vorteile zu verschaffen? Ich behaupte, dass es nicht selbstverständlich ist, sich so zu verhalten, wie Gott sich das vorstellt. Wer würde seine Überlegenheit nicht auch mal nutzen, um sich damit einen Vorteil zu verschaffen? Vergessen tun wir dabei dann, dass das immer auf Kosten eines oder vielleicht gar gleich mehrerer anderer geht. Lebendig zu glauben, das heißt täglich Buße zu tun, so hat das Martin Luther einmal ausgedrückt. Mich täglich neu auf Gott auszurichten, neu zu fokussieren, Christus danach zu fragen, wie ich leben soll, wie ich ihm Freude machen kann, wie ich seine Liebe im täglichen Klein-Klein umsetze. What would Jesus do? Diese Frage trugen junge Christinnen und Christen vor 15, vielleicht sogar schon 20 Jahren am Handgelenk. Was würde Jesus tun? Erwartungsvoll leben. Weihnachten, kommt und geht wieder. Aber unser Herr kommt und er geht dann nicht wieder. Und er ist auf dem Weg dahin schon da, mitten unter uns, bei uns. Die Begegnung mit Johannes, fremd, anders, anstößig, aber heilsam. Es geht um unser Leben und ob es gelingt. Ob Gott es am Ende als gelungen ansieht. Ob er in unseren Herzen Christi Liebe und in unserem Leben seine Spuren findet. Er fragt uns dann, ob wir mit dem Glauben ernst gemacht haben. Also, ob wir nicht aufgehört haben, danach zu fragen, wie Jesus Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnen kann. Und dass wir ihm vertrauen. Und weil wir ihm vertrauen, deshalb seinem Geist immer wieder neu in unserem Leben Raum geben, in uns Raum geben. Damit er auch in die tiefsten Schichten unseres Lebens, unserer Seele hineinkommen kann. Und ihn an die wunden Punkte unseres Lebens heranlassen. Denen vergeben, die uns Schlimmes zugefügt haben. Den Groll aufgeben. Versöhnung suchen. Frieden machen mit meiner eigenen Lebensgeschichte und all den Brüchen und schwierigen Dingen, die es darin ja auch gegeben haben mag. Gott will heilen, will unsere Seele heil werden lassen. Um nichts anderes ging es Johannes. Dass für Gottes Sohn, Jesus Christus, die Bahn geebnet wird. Dass der Weg in dein Herz und in mein Herz und in möglichst viele weitere Herzen frei wird. Oder kurz, dass viele, möglichst alle Menschen den Heiland Gottes sehen und sein Heil an sich selbst erleben. Amen.